Small tones.
Läuft jetzt schon?
Keine Ahnung.
Was schaltest du?
Gerade so einen leichten, so, wenn man von Kaffee runterkommt, kennst du das? Wenn das so,
hast du Kaffee getrunken?
Den ganzen Tag nur Kaffee getrunken.
Das, bist du mit Kaffee aufgewacht direkt?
Ja, danach. Also nach dem Aufwachen.
Aber du hast nicht meinen Vorschlag mit dem warmen Wasser befolgt.
Nee.
Hast du das schon mal ausprobiert?
Nein.
Bis jetzt noch nicht.
Nee, ist mir auch, ich kann mir das auch nicht vorstellen.
Nee, aber Kaffee morgens kannst du dir vorstellen. No.
Hab auch heute mal direkt einen Kaffee ans Bett gebracht gekriegt. Das finde ich immer eine Schmerz.
Von deiner Katze?
Von meiner Katze natürlich, wer sonst? Hat sich auf den Rücken geschnallt, den Pott, und dann hat sie probiert zu balancieren. Das hat ein bisschen gedauert, musste da ein bisschen wegwischen in der Küche, aber.
Ich hab mich 8-mal verbrannt, Erik, aber ich hoffe, es schmeckt trotzdem.
So ähnlich war das, genau. So ähnlich.
Und ja. Dann ist dir das Thema eingefallen, ja?
Da ist mir auch so mal das Thema eingefallen, beim Morgenkaffee. Also wir haben ja heute das Thema Humor.
Ja, Comedy-Humor.
Comedy-Humor.
Larifari.
Larifari, worüber lacht die Welt?
Worüber lacht die Welt?
Das hört sich an wie eine Phoenix-Doku irgendwie oder N24.
Ja, dann würde gleich außerirdisch wieder ins Spiel kommen hier.
Ja, nee, wobei, nee, ist ProSieben. Worüber lacht die Welt?
Ich stelle mir echt so einen außerirdischen Comedian gerade auf der Bühne vor, der jetzt so alle einfach nur auf dem Boden liegen und da abfeiern.
Genau, ist bestimmt schon bei Futurama.
Ja?
Ja.
Ach, verdammt.
Futurama hat dann Sachen.
Das schwingt zu meinem Unterbewusstsein mit und irgendwann spuckt immer welche Sachen aus.
Ja. Also Futurama hat dann Sachen, was Alltag, also heutige Zeit und Zukunft verbindbar ist, alle dem macht, was
die machen. Ich finde immer auch die erste Folge legendär. Ich muss immer sagen, daran kommt nichts.
Ich liebe die erste Folge.
Die erste Folge, war nicht sogar mit Donkey Kong sogar die Sache nochmal?
Ich glaube auch.
Fässer schmeißt.
Genau. Ja. Die erste Folge war großartig. War immer sofort so auch ein Bezug irgendwie da. So der abgehalftete Pizzafahrerjunge, der irgendwie dann darin kommt und irgendwie die neue Welt kennenlernt, also 3000, ja. Das Jahr 3000, und die haben einfach super Ideen gehabt. Also allein diese Selbstmordkabine fand ich großartig.
Die Selbstmordzelle.
Selbstmord
auch schon in der ersten Folge drin gewesen?
Ja, da kann er der Bender kennen.
Stimmt.
Er kommt da rein und denkt, will er telefonieren, will man anrufen, und dann ist da eine Selbstmordzelle.
Mhm.
Und etwa,
der rettet sich ja daraus. Und dann kommen genau diese rotierenden Sägeblätter auf ihn zu und diese Messer, die ihn da aufstechen wollen. Der duckt sich da immer weg.
Und zum Schluss noch so ein Messer. Vielen Dank, Sie sind tot. Hey, super. Hat sehr viel Humor gehabt. Musste auch sehr viel lachen. Ja.
Und da sind wir auch schon bei den ersten Sachen. Ich habe ja viele Bücher auch darüber gelesen. Ich wollte da schon mal werden. Ich habe mir jetzt ein Ziel gesetzt, ja.
Mhm.
Naja, wie war das jetzt? Ende diesen Jahres? Bestimmt nicht. Mhm. Nächstes Jahr, auf jeden Fall. Ich habe gesagt, gib mir noch 2 Jahre. Dann habe ich auf jeden Fall mein eigenes Stand-up-Comedy-Programm. Aber ich will auf jeden Fall nächstes Jahr meine ersten 5 Minuten auf der Bühne haben.
Na, das ist doch schon mal.
Weil 5 Minuten sind ja nicht lang eigentlich.
Eigentlich nicht. Sie können sehr lange sein.
Ja.
Aber eigentlich ist nicht viel.
Also normalerweise ist ja eine Seite von einem Text, den ich geschrieben habe, 5 Minuten.
Stimmt. Wenn ich überlege, ja. Wenn du also eine kurze Geschichte vorliest,
deswegen,
sind 4-5 Minuten definitiv.
Pro Seite.
Mindestens.
Ja. Und deswegen, also so ein normales Ding und so ein Comedy-Abend, wenn man mal so auftritt vor und nach einem Künstler so, dann ist das 5 Minuten. Und das muss ja eigentlich zu schaffen sein.
Ja.
Und ich dachte mir, ich möchte das mal probieren, weil ich einfach dann, glaube ich, sehr, sehr viel von meiner Bühnenangst auch nochmal verlieren werde und vor allen Dingen auch einfach so ein gewisses Selbstbewusstsein bekomme. Und vor allen Dingen ist es auch für mich sehr, sehr wichtig, weil ich immer noch nicht glaube, dass ich so gut improvisieren kann, wie ich gerne möchte.
Mhm.
Und da legt man, glaube ich, nochmal alles ab. Ich glaube, glaube aber auch, das macht einen irgendwo in einer gewissen Phase auch härter und man stirbt ein bisschen in sich selber drin, weil man Emotionen einfach unterdrücken muss, weil man eben so oft scheitert.
Ja, klar. Nee, durchaus. Ich glaube, wenn man das einmal hinter sich hat, dann ist man ziemlich gewappnet für alles im Leben so, weil du bist ja wirklich dem Publikum ausgeliefert, mehr, wenn wir vorlesen, ist es so, wir sitzen, wir haben Text vor uns, wir gucken nicht ins Publikum wirklich rein, natürlich ab und zu, oder wenn du auch einen Song machst, dann guckst du ja auch ins Publikum rein, aber
ja, so ein leerer Blick.
Eben, das ist halt so, man konzentriert sich ja mehr darauf und ich glaube, beim Stand-Up-Comedy ist es wirklich so, stehst auf der Bühne und dann hast du wirklich die Leute vor dir und das glaube ich noch, dieses ganze, du musst witzig sein, also du musst jetzt nicht unbedingt extrem wahaha alle diese billigen Pointen haben, aber die Leute erwarten von dir, dass sie lachen. Okay. Und ich finde, diese Erwartungshaltung ist eine harte Sache und das ist bei uns halt nicht der Fall. Wir machen können ernste Sachen machen, wir können lustige Sachen machen, das ist egal. Leute reagieren darauf halt. Also nur als Stand-Up-Comedy, die gerade 5 Minuten dastehst, dann wollen die Leute lachen, Alter. Richtig. Und wenn nicht, dann gibt's dir einen tollen ironischen Applaus, der ist der Tod, glaube ich.
Ja.
Aber den muss man durch. Ich glaube, selbst unser guter Freund Paul Salamone hatte sowas schon sehr oft hinter sich, bevor er Weltstar, also mindestens jetzt ist.
Definitiv. Jetzt ist er im Tagesspiegel.
Im Tagesspiegel. Direkt, ein großer Artikel.
Ja.
Mit Bild, der hat da, hat es dann irgendwie auf einer Bühne mal vor, nochmal erzählt.
Bassclub war er.
Bassclub.
Hat sich danach
ausgezogen.
Er hat sich ausgezogen und er hat über seine Körperbehaarung gesprochen, über die Körperbehaarung an seinen Armen und ist halt deswegen da, weil ihm da Flügel wachsen.
Finde ich schön. Das ist sehr poetisch.
Ich finde es auch sehr, sehr poetisch. Ja. Er hat mittlerweile wirklich sehr, sehr viel poetische Inhalte auch
transportiert. Er wird halt älter.
Wie alt ist er jetzt?
36, 37, 35, 36, 37. Irgendwann in die Richtung. Ja. Und da wird man langsam auch so ein bisschen tiefer.
Ja. Er ist ja eigentlich hergekommen, weil sein Haus da in Usa abgebrannt ist, ne?
Die Story finde ich wird immer ganz krass. Also wir müssen ihn auch mal irgendwann einladen. Das ist halt, er hat uns ja schon quasi dazu gezwungen, indem er es bei Facebook mal geschrieben hat.
Gezwungen?
Ja. Und wir müssen ihn mal einladen und mal die ganze...
Apropos Facebook.
Ja.
Vielen lieben Dank an die netten Leute, die mein weinerliches Gehabe einfach nur ernst genommen haben und dann unter unseren letzten Podcast was geschrieben haben.
Ja, das war sehr nett.
Vielen Dank. Auch.
Weißt, so Feedback.
Weißt du noch, wer das war?
Nee. Oh Gott. Doch, die Katrin war das auf jeden
Fall. Ja,
die Katrin. Hat das ja sogar weiterempfohlen.
Mhm, danke, Katrin.
Ich fand es sehr cool, weil sie meinte, es ist ja so, also für sie war es, dachte so, es ist so wie früher Blue Moon bei Fritz hören. Ist so von wegen, man legt sich ins Bett und hört einfach Radio dabei, Leute quatschen.
Ja, das ging irgendwie 6 Stunden, die Sendung damals.
Ich weiß es gar nicht mehr.
Gefühlt.
Das ist schon so lange her. Ja. Und ich weiß, es war früher extrem großer Renner, gerade in Berlin.
Ja.
Ich glaube, Fritz war zu der Zeitpunkt auch nur in Berlin. Und die Leute haben es wirklich, also wirklich abends sich dann wirklich hingesetzt oder ins Bett gelegt und haben dann Blue Moon gehört, zum Einschlafen und nebenbei hören und, du hast ja schon mal angerufen. Ich habe ja schon mal angerufen.
Genau, ich hatte ja zufälligerweise auch zu dieser Comedy-Frage angerufen.
Das war ja High Noon.
Ach so, ja.
Stimmt. Nicht verwechseln.
Warum habe ich denn bei
Aber du hast ja auch mal irgendwann bestimmt auch schon mal da irgendwo abends mal angerufen.
Blue Moon, ja. Ich glaube, da war ich mit Robert extrem hart am Kiffen.
Ja,
und dann haben wir da angerufen und haben wir uns als Guido und Guido ausgegeben. Und haben dann irgendwie, ich weiß auch nicht, das war ganz hart. Wir waren oberkörperfrei. Alle Regeln waren gebrochen. Wir mussten anrufen. Und
sobald das Hemd auf ist, sind alle Regeln gebrochen. Ist alles egal.
Warum hast du da angerufen?
Ich hatte irgendwann mal, ich weiß nicht, ich habe wegen 2 Sachen angerufen. Einmal weiß ich noch, es ging irgendwie um Ghetto in Berlin.
Und was willst du darüber?
Es ging um ich habe was von Lichtenberg erzählt.
Okay.
Dann wird's noch, glaube ich, in Lichtenberg gewohnt. Ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher. Ich habe sehr viele Sachen aus meinem Leben einfach mit Absicht vergessen. Und aber es war bestimmt sehr lustig.
Sind alte Ex-Freunde.
Ich habe es übrigens auch auf Kassette aufgenommen.
Du hast es.
Ja, irgendwo in meinen Archiven von noch richtig Kassette. Also
aber hast du das jetzt noch irgendwo? Können wir das irgendwie auftreiben?
Es ist eine richtige Kassette.
Okay. Aber das kann man doch digitalisieren.
Kann man das machen?
Ja, ja, klar. Kannst du zu mir mitbringen und mal digitalisieren wir das?
Ja, machen wir das dann.
Aber wie schnell schaffst du das?
Das ist peinlich, Alter.
Was?
Ja, weil die dafür... Da werden furchtbare Sachen, rede ich, ja.
Ist umso besser.
Ja, ich such's auch mal raus. Wenn nicht, machen wir es mal als extra Bit irgendwie mal auf ruf und dann wäre man lustig.
Versprochen.
Also. Ja, versprochen. Ja, nee, und das war für mich egal.
Obwohl ich da auch zu diesem Comedy-Thema angerufen habe und über Henry Rollins gesprochen habe und jetzt im Nachhinein mitgekriegt habe, das ist ja kein Comedian, das ist ja ein Spoken-Word-Typ.
Ja, aber beinhaltet nun mal auch komödiantische...
Henry Rollins sagt ja auch über sich, dass er niemals in dieser Stand-Up-Comedy-Szene rein möchte, weil er einfach nur Geschichten erzählt. Und diese Geschichten sind zufälligerweise manchmal lustig. Und wenn sie nicht lustig sind, ist es auch okay. Aber ein Comedian konstruiert ja Geschichten, um diese Idee lustig zu sein, wie wir vorhin schon gesagt haben.
Ja.
Deswegen ist das für ihn eher der Unterschied, der ihn dann lustig macht. Vielleicht oder auch nicht. Er muss halt nicht lustig sein. Ich finde auch, Henry Rollins ist doch einfach so ein Typ, den könnte ich einfach 3-5 Stunden lang reden hören.
Ohne Frage.
Voll egal, was der redet. Er hat einfach so eine Vortragsweise, den kann man einfach im Hintergrund laufen lassen auch. Denn am liebsten würde ich ihn morgens irgendwie als Wecker haben oder sowas, bis ich mich dann fertig geduscht habe und sowas.
Ja.
Was ja 45 Minuten dauert, wie alle wissen.
Ja.
Wegen mein Haar. Das heißt,
die Dame. Wir alle wissen auch, okay, alle wissen, du brauchst 45 Minuten.
Die Dame des Hauses. bis ich dann rausgehe, dann muss er auf jeden Fall auch beim Fahrstuhl noch ein bisschen Begleitung und dann beim Fahrrad fahren. Wenn er es schafft, nebenher zu laufen, um mich dann noch weiter anzuschreien, umso besser.
Henry Rollins sieht ja auch aus wie so ein richtiger Bootcamp-Driller, Alter. Das riecht so von wegen so, schreit dich an und macht, ihr macht das und das. Dafür war der perfekte Typ. Aber macht er das Spoken Word und das Schöne an Spoken Word ist ja, dass es wirklich nicht... keine Vorgabe ist, was es sein muss. Ob es lustig sein muss oder ernsthaft sein muss, kann alles sein. Und das ist halt das Schöne daran. Deine Programme sind ja immer wirklich so, dass du von alles hast. Von wirklich tiefen, traurigen Momenten schon fast. Interessante Momente, informationsreiche Momente und lustige Momente.
Gibt Spoken Word eigentlich in Deutschland in der Szene richtig?
Ich glaube nicht wirklich. Also würde mir jetzt ja nicht so bekannt sein. Also weißt du, es wirklich dieses Poetry Slam.
Ja, diese Audio 88, weil wir das jetzt finden.
Das ist ja so mehr so... Ich glaube schon, dass das so in die Richtung geht, aber es ist halt auch so Rap, aber auch weil er reimt nicht, er quatscht nur so runter und deswegen ist es schon so eine Spoken-Word-Anleihe, definitiv, ja. Aber es ist halt auch teilweise wirklich zusammenhangsloser Mumpitz, würde ich sagen. Also ich finde interessant, was er so macht, aber manchmal verstehe ich nicht, was das soll. Das hört sich immer ein bisschen komisch an, deswegen. Aber Spoken Word, wie gesagt, ist eine, finde ich, eine super Sache, weil du erzählst Sachen und du hast einfach einen Moment, um damit rauszukommen und das ist nicht irgendwie programmiert, unbedingt lustig zu sein.
Wir fangen mal am besten mit dem witzigsten Witz aller Zeiten der Welt an.
Aha.
Der ist natürlich aus Millionen von Kritiken und Likes und was weiß ich was entstanden.
Dieser
Witz geht folgendermaßen. Der ist hier auf Englisch drauf, ich übersetze ihn, also Realtime. Es kann also sein, dass er sich ein bisschen komisch anhört. Eine Gruppe von New Jersey-Jägern sind draußen in den Wäldern und auf einmal fällt einer von ihnen zu Boden. Er scheint nicht mehr zu atmen. Seine Augen sind nach hinten gerollt. Seine Augen sind nach hinten gerollt und der andere Typ holt sein Mobiltelefon raus und ruft den Notruf an. Er holt nach Luft und sagt zu dem Typen am anderen Ende, mein Freund ist tot, was kann ich tun? Der Typ am anderen Ende sagt in einer ruhigen, sanften Stimme, ganz relaxed, ich kann dir helfen, lass uns sicher sein, dass er tot ist. Dann eine Stille, man hört einen Schuss. Der andere Typ an der Leitung sagt, okay, jetzt was?
Okay, verstehe.
Das ist also der klassische...
Ach, ich war doch nicht... Ich bin nicht sicher, ob der Jude war. Einfach, doch, irgendwie war schon...
Ich finde ihn schon eigentlich... Ja,
er ist schlecht.
Er ist schon relativ intelligent sogar.
Ich bin schon wieder vorgelesen.
Also erst mal sicher gehen, dass er tot ist und dann schießt er ihm erst nochmal irgendwie in den Kopf. Das finde ich auf jeden Fall gut.
Hat was,
ist auf jeden Fall ein Missverständnis, was auch oftmals ein Teil eines Jokes ist in dem Sinne.
Definitiv. Und du hast ihn jetzt quasi einer der erfolgreichsten Witze der Welt.
Also nach Comedy Writing Secrets von Mel Hellitzer.
Ja.
Der erfolgreichste und der lustigste Witz der Welt.
Crazy.
Ja, also einfach über alle Gruppen, über alle Altersgruppen auch hinweg.
Ist auch ziemlich einfach zu verstehen eigentlich.
Ja, richtig. Ja. Also das hat auf jeden Fall eigentlich nicht jeder erlebt. Nicht jeder war in den Wäldern, nicht jeder hat mal eine Knarre in der Hand gehabt, aber jeder kann sich's vorstellen. Was eigentlich in meinen Augen eher konträr zu dem ist, warum Witze funktionieren. Weil eigentlich müsste man das ja alles schon mal erlebt haben, um sich damit zu identifizieren, oder?
Findest du, ist jetzt so, ich weiß nicht, ob Witze nur funktionieren, wenn man das erlebt hat. Also ich finde immer schon, dass die Situation oder beziehungsweise das Setting bekannt sein soll. Also natürlich mal so Priester bla bla sitzt in der Bar oder keine Ahnung, so dass man so sich vorstellen kann wie ein Priester und ein Rabbi oder keine Ahnung in einer Bar sitzt.
Ist halt ein Bild, was gezeichnet
wird. Genau,
so
ein Bild. Genau. Ja. Also schon wichtig, dass du so die Location ungefähr im Kopf hast so. Aber der Rest, weiß nicht, ob man das unbedingt jetzt, also ich habe jetzt auch noch nie wirklich live einen Priester gesehen, muss ich sagen.
Hm. Und ich du hast aber ein Bild in deinem Kopf, wie ein Priester aussieht, wie er sich bewegt, wie er redet ungefähr.
Genau.
Deswegen funktioniert das halt, diese Kontraste, die man auch darstellt, nicht wahr?
Ja.
Da gibt's halt auch eben in diesem Buch eine erste Aufgabe. Und ich würde gerne, dass wir diese Aufgaben aus diesen Büchern jetzt mal gemeinsam lösen. Ich gebe uns dann mal so 5 Minuten Zeit, das beides zu machen. Ich lese also jetzt eine Aufgabe. Ich lese jetzt schon mal Sachen, die ich geschrieben habe dazu und mache dann noch selber welche, ja. Also es gibt erstmal Task One, ja. Du musst also dir vorstellen, du sitzt in einer Bar und auf dieser Bar, in dieser Bar gibt es 2 Stühle und da sind runde Kissen drauf, ja. Das sind Barstühlen, ja. Und jetzt schau doch mal 5 Minuten, lass deinen Geist ansprechen. Was könnte das denn noch sein? Ich habe Folgendes geschrieben. Teil einer Kette, wie man sie aus Flavor Flavs um den Hals trägt. Riesenkronkorken. Zusätzlicher Schutz für Schildkröten. Eine sehr, sehr kuschelige HD-DVD. Ein Riesensticker für ein Stickeralbum. Big Size Plüschi. Frisbee für Menschen mit Lepra. Übungsgerät für Cowboys, in Klammern Kuchen ins Gesicht, keine Ahnung, Zahlungseinheiten in einem anderen Land, Kuschelmine für Kinder und ein improvisiertes Lenkrad.
Okay.
Ja, dann
also wir müssen jetzt aufschreiben, was jetzt, wenn ich jetzt neben mich gucke, dieser Kreis um der Bar, was es noch sein könnte.
Worauf du sitzt jetzt gerade sozusagen.
Genau.
Also, unter deinem Arsch ist das Ding und unter einem anderen Arsch oder darauf sitzt keiner, das kannst du dir aussuchen.
Okay.
Auf jeden Fall geht's darum so, denke dir aus, was könnte das eigentlich noch sein? So, also je nachdem, wie viele Möglichkeiten du jetzt aufschreibst, also schreib einfach alles auf. So. Alles andere kann man dann raus cutten.
Okay.
Bis gleich. Ich fragte gerade zwischendurch, was der Sinn dieser Übung überhaupt ist. Ja. Es geht einfach darum, Alltagsgegenstände unüblich zu betrachten, um einfach sich dieser normalen Bedeutung selber zu entwehren, wenn man eben so ein bisschen sein Gehirn auflockert. Ja? Das ist einfach das Grundding, um erstmal komödisch denken zu können.
Ja.
Dann fang doch gleich mal
an. Fang du mal bitte an.
Mich hat man gerade eben schon gehört.
Ach so. Na gut. Also ich habe jetzt nicht genau verstanden, was ich eigentlich machen soll. Deswegen habe ich jetzt einfach aufgeschrieben, was ich mir jetzt gedacht habe, was ich machen soll.
Okay.
Also das erste ist Sitzminen von Toys R Us. Keine Ahnung, der wird sagen, oder?
Okay.
Zweites ist Hippie-Moos-Kissen. Auch nicht.
Verstehe ich
auch nicht. Hab's einfach aufgeschrieben.
Okay.
Hämorrhoiden-Merchandise.
Also auch gut, ja.
Meditationskissen für Kneipenphilosophen. der Schaumstoff-Donut von den Simpsons. dann so ein individuelles Arschstimmungskissen. Wenn es nicht dunkel färbt, sollte man auf Toilette gehen. Und dann einmal Schleifpapier für faule Schreiner.
Oh. Hast du noch mehr?
Hätte noch eine Beam-Plattform aus Star Trek, was nicht so nicht so.
Müssen sich alle mal hinsetzen auf diesem Beam-Ding. Sind nicht so, weißt du, was ich hinstellen muss?
Nee, was nicht.
Aber zwar nicht nur so rauf, sondern die Beine bist du auch angewickelt.
Genau, alles ganz gerade, ja. Ja, das wart auch schon.
Okay.
Ich hab hoffentlich, ja. Erzähl du mal, bin mal gespannt.
Also ich bin irgendwie so ein bisschen auf diesem Arschthema hängen geblieben.
Siehst du, das ist genau so.
Saukissen für das erste Date, um Fürze abzusaugen. Die saugen natürlich die ganze Zeit, um den Zeitpunkt des Furzes nicht zu verraten.
Sehr gut, ja.
Eine Bassbox, ja.
Ja.
Die aber sollte man eigentlich nicht machen, weil die ja sonst auf einer gewissen Frequenz sich für Furz anhört.
Okay.
Ein Controller, ja.
Ja.
Die linke Arschbacke und die rechte Arschbacke kontrollieren den Schläger bei Pong. Ja, dann hast du dann auf der Bar dann eben dieses Spiel und dann kannst du das halt mit dem anderen spielen. Während du dich unterhältst, ohne dass die Hände irgendwie besetzt werden, du kannst also rauchen und trinken und Pong spielen
gleichzeitig. Geil.
Und dann gibt's noch ein Glaubenskissen, ne? Also für Christen und Atheisten, ja? Mhm. Als Erkennungsmerkmal. Wobei die Christen natürlich Jesus umgedreht wird, also nicht auf der Arsch, sondern unten zum Hocker, um den natürlich von dem eigenen Arsch zu schützen. Und bei Atheisten der Arsch natürlich genüsslich in Jesus' Gesicht gerieben wird.
Sehr gut. Das gefällt mir gut. Sehr schön.
Das ist das Wellner zu Sachen. Und das macht man natürlich erstmal, um alles aufzuschreiben. Das war ja auch nochmal ein Ding bei der Aufgabe, dass also nichts verloren geht. Dass man natürlich auch erstmal alles raushaut. Und vor allem, dass man sich nicht schämt vor irgendwelchen Gedanken, weil die kann man ja irgendwo dann doch wieder zurückverwenden.
Verstehe. Ja, auch, also ja, dieses unzensierte Aufschreiben und den Fluss anregen. Kommen natürlich auch teilweise sehr blöde Sachen raus.
Ja.
Wie das Hippie-Moos-Küssen. Ich weiß nicht, was ich aufgeschrieben habe. Ich dachte immer, das ist ein biologisch abbaubares Kissen.
Okay, jetzt verstehst du. Ja, also das Ding ist halt, wenn man das hinterfragt, wenn man das nochmal so ein bisschen revisioniert, und nach einem gewissen 10-Minuten-Takt oder sowas, dann findet man da drin vielleicht nochmal eine ganz andere Bedeutung, kommt nochmal darauf zurück.
Schön, dass wir auch jetzt mal wieder den Arschhumor abgehakt haben. Ja. Jetzt haben wir wieder schönen flachen Humor hier wieder rüber. Ja, genau. Wo sind diese Arschgeräusche, diese Furzgeräusche, die man damals in irgendwelchen amerikanischen Radio-Talkshows war, immer diese Klospülung und das müsste da vielleicht auch mal reinbringen hier.
Welche amerikanischen Talkshows
redest du? Ich habe keine Ahnung, hab das auch bei den Simpsons wieder gesehen?
Okay.
Ich glaube, was gibt's? Ich glaube, Weird Al Yankovic hatte auch mal eine Radiosendung und ich kann mir richtig vorstellen, dass der dort mal hatte, dass du wirklich so deine Interviewgäste hattest.
Weird Al Yankovic ist ja eigentlich ein Typ, der Songs performt hat.
Parodiert. Parodiert er die Songs und
direkt
macht halt
mit Melodie und alles,
genau, und er macht dann aus diesem Song neuen quasi. Genau. Und ist manchmal ganz lustig.
Wie Michael Jacksons Beat It.
Genau.
Ja, mit so einem fetten Typen.
Der bekannteste von mit ihm, genau.
Richtig.
Finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Ist du bist so der Erfinder des Songverarschens.
Zumindest hat er damit sehr Erfolg. Und vor allen Dingen kann er das auf eine lange Zeit, ohne langweilig zu werden.
Deswegen. Da hat er immer Potenzial, kann aus jedem Jahrzehnt, jedem Jahrhundert irgendwas rausziehen. So.
Ja. Was sind dein Favorite Comedian zurzeit?
Mein Favorite Comedian zurzeit, das ist immer, also ich habe jetzt wieder meine Krümmerphase entdeckt, muss ich sagen. Ich bin wieder ein bisschen
jetzt. Wie kam das jetzt auf einmal?
Na, aber jetzt eine neue Show, genau. Okay. Daher wäre eine Show, Krümer Late Night ist der.
Kannst du empfehlen?
Kann ich empfehlen. Er meinte, das heißt, also man dachte ja von vornherein, dass er jetzt irgendwie seriös wird, weil auch Late Night hört sich halt so nach Harald Schmidt an, so ein bisschen.
Aber hat er auch super viel Erfolg bei Sky grad gehabt, nachdem er nach der dritten Sendung abgesetzt wurde.
Ja, Happy Birthday. aber Krümer meinte, dass es einfach nur Late Night heißt, weil es halt nachts kommt. Und das war dann eins der Grund, warum er es Late Night genannt hat. Also
und seine anderen Shows kamen dann schon wieder früh, da war zu spät kamen die.
Naja, relativ vergleichbar, denke ich mal. Und doch, es hat echt gute Momente auf jeden Fall. Also er ist jetzt ein bisschen so politischer teilweise sogar, würde ich mal vorher schon sagen. Und ich gucke mir den immer gerne an. Er hat natürlich nicht immer die geilsten Momente und nicht immer irgendwie, aber er ist für mich so durchgängig sehr gut.
Irgendwie ist mir gerade der Stefan Raab Kurt Krümer vielleicht eingefallen. Ich weiß nicht warum.
Warum das denn? Das ist gar nichts.
Ich weiß nicht warum, aber ich denke einfach, dass, weil du gerade gesagt hast, je länger man was macht, je frequentierter man was macht, desto schlechter kann die Qualität auch einfach nur werden, ne? Ich glaube einfach, Stefan Raab war nie ein Comedian.
Nee, sowieso
er war
nicht.
Immer ein Entertainer
und
ein extrem guter Geschäftsmann.
Definitiv. Das ist wirklich das, was Stefan Raab, das darf ich ihn auch nicht absprechen. Er ist wirklich einer der besten Geschäftsmänner, die man so im deutschen Entertainment-Television-Bereich hat. Auf
jeden Fall. Angefangen bei Viva.
Ja,
aus einer Pappe gesprungen.
Ja, also wirklich so ein total billiges, trashiges Studio. Ja. Hat er auch relativ, immer so eine komischen, die gerade aktuell Stars waren, so Hensons oder hier Gil, wie sie alle damals in den 90ern.
Hat er die verarscht damals eigentlich?
Auch.
Ja,
definitiv. Die mussten auch auf so ein Kinder, was immer von Supermärkten hast, wo man so Kinder raufsetzt, diese kleinen elektronischen Schaukeldinger, irgendwelche Drachen oder irgendwelche sonst was. Und die mussten sich immer darauf setzen und dann wurden sie dort interviewt.
Ja. Und ich habe gerade das Gefühl, dass in den 90ern einfach alle Shows so aussahen.
Alle auf so kleinen
auch bei den Nachrichten, weißt du? Du. Willkommen bei den Nachrichten.
Der muss immer so eine Art zu, wenn man einen Euro reinstecken, dass das Ding weitergeht hier. Ja, nee, genau, und da hat er angefangen. Und dann war er da auf immer kam TV Total und hat er den riesengroßen Erfolg der Welt gehabt. Und am Anfang war es ja auch noch ganz lustig, also wo es immer so einmal die Woche kam oder so, das war noch, hatte auf immer Potenzial. Hm,
mit Bögi damals noch.
Ja,
den
ja.
Waschmaschinentypen, der da diese...
Alter, ich kann mich an so...
Kann sie nicht mal... Maschendrahtzaun
ja,
natürlich.
Ja, ja, sowas, genau. Ja. Also natürlich war immer das, schon immer das Kriterium an Stefan Raab, dass man immer so, dass er sich lustig über Menschen macht und die quasi ausbeutet bei der Maschendrahtzaunfrau, wartet er ein bisschen, dass die danach psychisch ein bisschen gestört wurde, weil alle Leute sie halt dann irgendwie darauf angesprochen und verarscht haben, wo ich denke so, okay, erwachsene Frau muss ja selbst wissen,
wenn sie im Fernsehen
was sie da macht. So. Ich meine, ja, sie war ja bei... wie heißt der denn? Salisch.
Salisch.
Und da arbeitete. Eigentlich auch viel zu viel jetzt Quatsch über Stefan Raab. Er hat es immer geschafft. Ich muss sagen, Respekt, Humor ist nicht mehr so mein Ding. Aber ja,
Stefan Raab ist so einfach deswegen gerade in meinen Augen ziemlich ja oben vorne weg, weil er ein letztes Interview gegeben hat, wo er gemeint hat, dass er dadurch, dass er halt viele Leute persönlich angreift und eben manchmal Urheberrechtsverletzungen stattfinden in seiner Sendung, die Klagerechnung, diesen Betrag, den er da zahlen muss, den rechnet er schon ein einfach ins Budget der Sendung. Das ist einfach, das ist für ihn schon Standard. Das ist in jeder Episode wird da immer passieren und der sträubt sich da eben überhaupt nicht gegen. Natürlich ist seine Werbung, Dauerwerbesendung jetzt mittlerweile, ne?
Genau, genau.
Weil ich aber auch extrem Abturner finde, deswegen kann ich es mir auch eigentlich nicht angucken, aber andererseits denke ich mir so, ja gut, man muss Geld daherkommen, um die Klagen zu finanzieren, daher passt der schon wieder. Jetzt macht er seine komische Polit-Talkshow, wo er da...
gut, der ja auch ja Wasser reichen möchte, so ein bisschen.
Der macht das immer am Sonntag, glaube ich, ne? Im Monat immer.
Ich weiß ja nicht, ob das schon alles so fest ist.
Ich glaube, den lesen in der City auf jeden Fall, ein Interview mit ihm. Und da meinte er, dass er dann so welche einlädt, ein paar Politiker, auch einen aus dem Volk immer.
Genau.
Und da gibt's dann so eine Runden, die dann irgendwie zum Thema sind, da debattieren die und dann fliegt auch mal einer raus, der darf aber noch mitreden und nachher der Beste kriegt irgendwie was, 5.000, 10.000 Euro?
Wie Geld jeweils.
Ja, ja, die müsst ihr natürlich spenden, ist ja klar.
Ja,
also,
ja.
Die dachten mir dann, was soll ich mit so viel
Schön Politiker, ich noch ein bisschen mehr Geld in
der
Tasche.
Und der Typ aus dem Volk muss natürlich auch spenden, wa? Ist ja natürlich klar.
Schon merkwürdig.
Genau, wir waren dabei Kurt Krömer gewesen.
Noch. Genau, Kurt Krömer. Wie gesagt, kann ich immer noch empfehlen, hab wir auch bei YouTube wäre mal die alten Sachen angeguckt, seine alten Einspieler mochte ich ja immer meist, wo er irgendwelche Sachen war, diese Pseudo-Reportagen gemacht hat oder irgendwelche, wo er unterwegs war irgendwo.
Das
war,
du meinst ja, am Anfang war der ja total scheiße.
Wo er noch ganz früher meinst. Achso, ja. Genau, ja, er hatte, genau, hat er auch ein Interview letztens wieder erzählt, der hat einfach 10 Jahre gestruggelt, hat sich selbst eingestanden jetzt im Nachhinein, dass er einfach mal 10 Jahre für den Arsch war. Hm. Leute sind haben nicht gelacht und er meinte auch zu Recht, weil er einfach nicht gut war.
Krass.
Hat sich da zu sehr probiert, also zu sehr verkrampft und was probiert, lustig zu sein und hat halt nicht so, hat nicht so ein bisschen natürlich kommen lassen, wie er halt ist oder was er so als was ihn wirklich ankotzt und daraus so Comedy zu machen.
Hm.
Er meinte immer, man kriegt Sachen, die ihn einfach ankotzen, wie irgendwie 40 Euro Strafe zahlen bei ihm, BVG oder so ein Kram. Das sind so Sachen gewesen, die auf einmal für ihn, so einen Humor entfaltet haben.
Ja.
Und seitdem ist er meiner Meinung nach auch extrem gut. Also, seine frühen Sachen waren immer sehr gut. Ich finde ihn als Stand-Up-Komiker sehr lustig, muss ich sagen.
Ja.
Und, na klar, es ist nicht einfach eine fast einstündige Sendung zu füllen und immer die rechten Momente zu generieren, quasi.
Ja, ja.
Weil du kannst nicht alles beeinflussen, was da passiert, auch gerade mit den Gästen, wenn die keinen Bock haben, haben sie keinen Bock. Und ja.
Ich denke, irgendwann kann man es einfach. Ich glaube, irgendwann hat man einfach diese, was sagen wir mal, man muss etwas 10.000 Stunden lang machen oder 100.000 Stunden, wie viel war das, dann kann man das erst.
Also, das ist interessant.
Da habe ich mal, ich weiß nicht mal.
Die Uhr läuft ab.
Ne, das ist so eine Sache, man muss das wirklich einfach mal einen gewissen Zeitraum gemacht haben. Das ist auch letztens habe ich so einen Artikel lesen oder schreiben. Da meinte auch jemand, wenn du nicht schreibst, wenn du einen Urlaub von deinem Schreiben nimmst, dann tötest du damit dein Schreiben. Mhm. Weil einfach diese Wand, die wieder entsteht, die wieder hochkommt, ne, um dann wieder rinzukommen, um dann wieder in diesen Flow zu geraten, dass dein Gehirn sagt, okay, es ist in Ordnung, dass du hier schreibst, den kannst du, irgendwann brauchst du den nicht mehr, wenn du 10.000 Stunden lang gemacht hast, so, dann ist das wie sprechen oder wie laufen oder wie Fahrradfahren, so, das kannst du dann einfach, das ist second nature, ja, und das ist natürlich bei Comedy, denke mal, genauso, Kurt Krömer hat aber auch war 10 Jahre lang gemacht, deswegen habe ich mich gerade gefragt, so, warum er, das sind bestimmt mehr als 10.000 Stunden, 10 Jahre, ne?
Definitiv.
Kann einfach nicht rechnen, ist mein Bruder.
Lass ihn sein.
Das ist halt so ein Ding, wo man denkt, okay, er hat einfach den falschen Ansatz gehabt.
Er hat den falschen Ansatz gehabt. Ja. Er hat mit falschen Sachen sich probiert, ist nach hinten losgegangen, aber genau, was ich daran bemerkenswert finde und was genau für mich auch jemand auszeichnet, der irgendwann damit Erfolg hat, ist diese Beharrlichkeit, dran zu bleiben.
Mhm.
Einfach nicht aufzuhören.
Mhm.
Selbst du scheiterst, die Leute lachen nicht über dich.
Mhm.
Von deiner Bühne stehen 3 Leute und davon gehen 4, wie er letztens gesagt hat. Weil ihr super fand. Das war für mich so ein Moment, wo ich echt lachen musste. Und er hat einfach, er ist einfach dran geblieben. Und das finde ich echt bemerkenswert. Das finde ich genau das Richtige, einfach zu sagen, so, ich bleib trotzdem dran. Also, ja. Ich gebe nicht auf. Das ist eine Sache, die mir viel bedeutet. Comedy ist für mich alles. Und das merkt man bei ihm auch, dass er wirklich das lebt. Und er ist ja sicherlich auch so, also, Kurt Krümmer wird auch so ein bisschen der Alexander, wie auch immer, mit, richtigen Namen heißt, leider habe ich seinen richtigen Namen
gerade vergessen. Egal.
Genau, wird schon so ein bisschen so, wird schon eine Person sein, sag ich. Natürlich, guck mal, die überspitzte Version, aber man merkt
schon. Neben der Bühnenpersönlichkeit, neben der echte Persönlichkeit, ist ganz klar. Also, wenn die Bühnenpersönlichkeit die ganze Zeit bringt, gibt es auch so Leute, die machen sowas einfach, um einfach mehr Material zu generieren als Comedians. Kann ich mir aber auch vorstellen, dass das relativ anstrengend ist und dass es dann irgendwann natürlich auch im Privatleben dann irgendwann einen Abfuck gibt. Weil du dich ja nicht mehr richtig auf menschliche Interaktion einlassen kannst, sondern die ganze Zeit nur denkst, wie kann ich das jetzt lustig gestalten? Was ist da drin jetzt funny? Wie kann ich das jetzt irgendwie so drehen? Manche Leute machen einfach auch nur Sachen, um zu gucken, was passiert, um lustige Sachen herzustellen.
Ja.
Paul Salamone hat letztens zu mir gesagt, der meinte auch zu mir, dass er einfach manchmal Sachen, Dinge macht, ursprünglich Fehler auch, abgefuckte Sachen, einfach nur um zu gucken, wie sich das anfühlt, damit er nachher darüber schreiben kann.
Ist keine schlechte Einstellung. Bei mir habe ich letztes Mal gekriegt, ist es auch so ein bisschen so. Also, dass ich Momente einfach dann Ja sage, um was zu machen, obwohl ich jetzt gar nicht wirklich dafür völlig richtig wäre.
Wann war
das
letzte Mal, was hast du gemacht?
Wo ich bei dieser Hochzeit aufgelegt habe.
Kannst du ja vielleicht mal kurz von erzählen?
Ja, also als DJ auf einer Hochzeit zu sein, wo der Bräutigam früher selber DJ war und man dann dasteht und einem klar wird, dass man selber gar kein DJ ist, weil man einfach nur einen Player anmacht und einen Song spielt und dann sagt, ach ja, den mache ich schon, klar, DJ auf einer Hochzeit, kein Problem.
Aber er wusste ja, was du machst, oder?
Nee. Er wurde ja, also man, Bekannter hat halt gesagt, hier, mach mal, bla bla, keine Zeit, hast da nicht Zeit für, mal hier aufzulegen auf einer Hochzeit. Aber ich dachte, ja, kein Problem, ohne mir große Gedanken zu machen. Ich habe ja nicht mal irgendwie große Programme dafür. Ich habe einfach nur gedacht, so, ach ja, stell mir den Laptop dahin, spiel ein bisschen Time of My Life und so weiter, die ganze Schnulzen-Ecke und dann ist der Dude. Aber war ein Fehler, weil der Typ wusste genau, also kam man am Ende zu mir so und meinte, pass auf Freundchen, was du abgeliefert hast, war einfach mal Kacke.
Oh,
da waren keine Übergänge, Freunde. Und es war relativ lustig. Also es war eine geile Situation, weil es eine Erfahrung war so. Ja. Es war irgendwie interessant, wie weird es war. Man kannte auch kein Schwein. Es war auch geil, ich komme da rein, begrüße den Bräutigam und trete erstmal ein Kind gegen den Kopf.
Irgendwie. Mit dem Knie oder mit dem Fuß?
Mit dem Fuß, weil Kind lag auf dem Boden. Die hat natürlich schon alle Görner an der Backe. Der ganze Boden war übersät mit Kindern. Du konntest, das war wie ein Schlangennest, war das. Du konntest nirgendwo hinlaufen, ohne dass du ein Kind trittst. Und dann gebe ich dem Bräutigam die Hand und treten Schritt nach hinten und zack, Kind erwischt.
Kein perfekter Dancefloor auf jeden Fall.
Nee. Das war natürlich schon mal für mich so ein irgendwie schon so ein Zeichen eigentlich für den Abend.
Das wird nicht.
Du hast auch einen Puppenspieler, hast du gesagt. Ein Puppenspieler, genau. Wo ich da ankam, gab es halt einen Puppenspieler, der die Kinder amüsiert hat, weil die mussten ja erstmal so ein bisschen ausgebaut werden, dass sie nachher auch die Fresse halten, wenn dann irgendwie die großen Ansprachen kommen. Und der Puppenspieler war so ein richtig verrückter Onkel, so. Das war so ein richtig alter Typ mit so langen Haaren, so ein bisschen verrückt, auch crazy eyes. Und Einzige, was seine Puppen immer sagen, waren auweia, auweia. Er hat nur verstanden, ich stand da, hab immer verstanden, er hat immer auweia, auweia. Da ist eine komische Puppe rumgelaufen und die hat, glaube ich, nur auweia gesagt. Dann kam eine Lokomotive an, die hat, glaube ich, auch auweia gesagt. Das war ernst und strange, aber die Kinder waren, die waren drauf.
Ja.
Ich will nur mal mit sagen, dass es genau so ein Moment war, wo ich eigentlich von vornherein wusste, dass ich, dass es wahrscheinlich nicht cool wird, so, weil ich halt auch alleine kein guter DJ bin, weil ich halt nicht die richtigen Programme dafür habe mit meinem Laptop-Kram. Aber ich hab's einfach gemacht, weil mir dachte, mal gucken, was passiert und wird bestimmt interessant. Und irgendwas daraus passiert denn da. Also ich werde nicht sterben, sondern einfach eine neue Erfahrung haben.
Wie diesen Sonntag zum Beispiel. Da bin ich jetzt auch von Paul hier, Paul Omert, wurde ich auch gefragt, ob ich so ein Musikvideo da mitmache, um 0 Uhr irgendwie Warschauer Straße da.
Ne? Echt?
Ja, das ist irgendwie so eine Fotobox, da muss ich irgendwie Grimassen schneiden. Da dachte mir auch schon so, okay, in so einem komischen Musikvideo, ich habe ja gesehen, was der manchmal macht, das ist ja schon teilweise ein bisschen, also optisch sehr komisch, manchmal auch sehr, sehr schön. Der Bullen, der mit dem er auch dieses preisgekrönte Musikvideo gemacht hat, das war ja ein schön, der hat so einen Song, ich weiß nicht mehr, von welchem das war, aber wir wissen ja hier generell sehr, sehr wenig in dieser Show.
Genau,
das ist ja daran habt ihr euch mittlerweile schon den Bullen. es ging ja einfach darum, dass ein Kind, seine Maus ist tot und er versucht, diese Maus eben in allen möglichen Ritualen der Welt zu begraben. Das heißt also, in einem heidnischen, ne, also so ein Wikinger, so ein Schiff, da nimmt es dann so ein jüdischen Ritual, nimmt es auch dieses Space Burial, wo er ihn an so eine Rakete heftet und ihn dann in die Luft schießt und dann eben andere Sachen, wo er ihn auf so einen Stuhl setzt und mal ein paar Sachen anzieht oder eben. Also war ein sehr, sehr schönes Video. Zu Recht preisgekrönt, zu Recht gewonnen.
Kann man ja mal googeln, Paul Ohmert Videos, kann man sich bestimmt in den ganzen vielen tausend Sachen, die er macht, findet man bestimmt das Video.
Bryn hat Regie geführt. Bryn Ohmert. Ich weiß nicht, Engländer. Großartiger, lustiger Typ auch. Mit der ist dann auch Sonntag wieder dabei. Auf jeden Fall, die nächste Frage jetzt an uns beide.
Ja.
Und an dich zumindest erstmal ist Task 3. Wir überspringen mal die zwei. Sag doch mal, warum lachen Leute überhaupt? Deiner Meinung nach.
Warum Leute lachen? Mhm. Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich mir sehr oft stelle, weil Humor ja wirklich so unterschiedlich sein kann, dass man sich fragt, was genau ist der Auslöser bei Menschen, dass sie wirklich lachen oder irgendwie grinsen müssen schon alleine.
Mhm.
Weil jeder hat da irgendwie einen anderen Modus, glaube ich. Jeder hat da irgendwie andere Punkte, wo er berührt wird und dann irgendwie so loslachen muss.
Ja.
Und ich finde es halt sehr interessant. Sicherlich gibt es dafür eine biologische, sowohl als auch psychologische Erklärung.
Mhm.
Beides ist mir nicht klar. Und,
Also ich habe letztens darüber geredet, die ging darum, dass Männer eigentlich, um Frauen kennenzulernen oder um Frauen zu beeindrucken, nicht mehr haben als ihren Humor.
Ja.
Weil sie eigentlich nur diese Diskrepanz zwischen dem, was sie darstellen sollten, zwischen dem, was sie sind, es ist einfach purer Humor. Also extrem lustig. Ja. Und deswegen sagen wir Frauen, ne, ich mag einen Mann mit Humor, ja.
Also ist einer der Top 1, schon ganz kurz mal, ist einer der Top 1 Ansprüche von Frauen. Laut vielen Studien und Interviews wollen für Frauen das allerwichtigste Humor.
Zu Recht, weil es, wie gesagt, Männer haben nichts anderes als diesen Raum zwischen dem, was sie eigentlich sein sollten, dem, was sie im Endeffekt sind. Ja. Ich habe zum Beispiel panische Angst. Ich bin extrem eifersüchtig auf Handwerker. Ja. Ich hasse das, wenn um mich herum gehandwerkelt wird, erstens. das ist schon sehr, sehr schwierig. Wenn ich dann auch noch irgendwie mitbekomme, dass irgendwie meine Freundin bei sich zu Hause Handwerker mit sich, also Freunde auch noch von sich, hat mit ihr zusammen Handwerken, das geht gar nicht, ja. Das ist einfach eine Sache, die kann ich nicht, im Leben nicht, ja. Ich verstehe das erst, ich hätte das gerne gelernt. Ich habe bei meinem Opa damals, wo ich immer bei ihm war, immer mindestens eine Kiste pro Wochenende gebaut oder sowas, ja. Aber es ist einfach eine Sache, das greift mich mit der Männlichkeit an.
Ja, klar, wenn man nicht begabt ist, dann ist natürlich, weil das ja natürlich so ein Bild vom Mann ist, dass er handwerklich begabt ist. Und wie gesagt,
ihr wisst, das ist ja bei dir zu Hause auch ähnlich, ne? Hast du letztens erzählt, Tim. Wasseranschluss,
genau. Wasseranschluss. Der Spülkasten vom Klo war kaputt.
Ja.
Und ich probiere es länger und verstehe es nicht ganz. Also oben dieser Druckknopf, weißt du, der war einfach lose. Ich wusste nicht, was da los ist.
Ja, da ist unser Haken eingehängt.
Ja, und so genau.
Was, ich mal sehen, ja.
Und sage, ja, tut mir leid, muss aufgeben. Und dann meine Freundin geht ran, braucht dafür 2 Minuten. Und der Knopf war besser als 10 Mal zuvor. Das war das Schlimme daran. Das hat mich richtig erschrocken. Ich starte auf Klo und so, alles klar, jetzt spielt's hier nochmal ein bisschen besser. Das war für mich natürlich so, dann denkt man auch so, meine Güte, was bist du eigentlich für ein Typ? Aber ich sage ja, die modernen Zeiten erlauben so was, gerade wenn man halt, ich glaube, diese handwerkliche Sache ist auch eine Sache von väterlicher, männlicher Rolle, die wir bei der auch nicht hatten, haben wir auch schon mal gesprochen, dass wir die nicht hatten, dass man so einen Vater hatte, ja, jetzt hat immer wen man Nagel in der Wand haut.
Es ist ein Verlustgeschäft.
Genau.
Es ist immer so eine Anekdote auch an den eigenen Verlust dieser Periode. Wenn man eben in dem Moment, wo eben unsere Väter auch gestorben sind, diese 16 Jugendlich Alter und sowas, irgendwann richtet man sich dann auch wieder zum Vater, interessiert sich dafür, wehrt sich nicht mehr dagegen und will dann auch was lernen.
Ja, man guckt auch dem Vater dann natürlich dabei so zu.
Richtig,
du bist zu Hause, siehst, wie dein Vater einen Nagel in der Wand haut oder irgendwie was repariert, keine Ahnung. Und du merkst es einfach, dein Kopf speichert es ab als so deine Erfahrung vom Vater.
Ja.
Deine, genau.
Ja.
Wisst ihr?
Und aber haben die ganzen Frauen gehabt? Haben die diesen Vater?
Ich weiß es nicht.
Nee, war Wiebke ein Papakind?
Nee, gar nicht. Sie hatte auch, ist ja mit 2 Frauen aufgewachsen quasi. Und hatte dann halt 2 Mütter.
Mhm.
Und dadurch auch gar nicht so, aber das glaube ich halt einfach, ist bei ihr einfach mehr so drinne. Keine Ahnung. Komisch. Wissen nicht. Kann ich auch nicht genau erklären. Ja. Aber das ist halt so.
Also hier nochmal, um das aufzulösen.
Ja. Warum man lacht.
Warum lacht man?
Jetzt kommt die wissenschaftliche Erklärung. Achtung!
Also das ist jetzt eine Sache, ne? Also das sind jetzt meine Antworten gewesen. Ja? Es gibt ja Antworten aus dem Buch auch, aber die wieder zu übersetzen. Weil Klischees bedient werden. Meine Antwort. Weil sie überrascht werden. Also sozusagen hier, ne? Also Comedy ist ja oftmals visualisiert, ja? Ich schnipp's dir mit der einen Hand, sagte hier, und dann klatsche ich von der anderen Seite weg.
Wie ein Zauberer.
Ja? Genau. Wie ein Zauberer, genau. Das ist im Endeffekt Comedy. Ja. Weil Situationen visualisiert werden, wie vorhin mit dem Papst, mit dem Pastor da auf der Bar, weil sie sich selbst in den Beschreibungen wiederfinden, weil sie mitfühlen oder schadenfreudig downgrading sind, weil sie alltägliche Situationen unalltäglich aufgelöst werden, finde ich immer gut, ist auch ein sehr, sehr krasses Motto.
Das stimmt.
Unalltägliche Lösungen zu alltäglichen Problemen. Mhm. Auch sehr, sehr gut. Und ja, die überzeichnete Darstellungsform, also irgendwas zu übertreiben, das waren jetzt meine Gründe hier.
Macht durchaus auch völlig Sinn, glaube ich. Also ist, glaube ich, das, was...
Das sind so Kategorien, fast schon Genres, die man mixen muss, ja? Um so ein Act, also von 5 Minuten, da denke ich mal, da sind so 2 von denen dann vertreten, wenn man das ganz gut macht. So. Man kann auch nur eine Sache die ganze Zeit, man kann auch nur schöne Bilder zeichnen die ganze Zeit. Das kann man natürlich auch machen.
Also natürlich immer die Frage, wie macht man das gut? Weißt du, also viele Comedians oder Serienschreiber für Comedy-Shows, Sitcoms, bla bla, halten ja bestimmt diese Regeln ein. Mhm. Und dann trotzdem eine katastrophale Zumutung, würde ich mal behaupten. Gibt es ja noch Serien und Comedians im Fernsehen oder sonst wo man denkt, Alter.
Welche?
Ich will jetzt nicht immer mit diesen
New Girl.
Ja, New Girl ist immer eine richtig kacke Serie auf jeden Fall. Ja. Wohl Two Broke Girls hier gerade, was auch im ProSieben läuft, ist auch eine ganz furchtbare Sache.
Ja.
Man braucht sich nur den Trailer angucken, man kriegt da schon ganz schlimmer.
Es ist sehr formelhaft.
Ja, aber wieder, das ist halt alles so extrem stocksteif. Das ist halt nicht so wirklich, wir haben Bock auf Humor, sondern einfach nur so, wir halten uns an Regeln hier und das muss irgendwie funktionieren und es muss verkauft werden. So, wir haben 2 hübsche Ischen, die natürlich eine ist blond und das ist Naivchen, die andere ist so dunkelhaarig, schlägt dieses Leben, beide ziehen eine WG, das wird extrem crazy, so, weißt du? Und das ist einfach, geht mir auf den Sack so. Das ist halt so.
Ist so konstruiert.
Das ist so konstruiert. Ja. Und halt so, auch die ganzen Lines, die sie bringen, ist so vorhersehbar und schlimm, dass man da...
unterkühlt oftmals. Das hat mit den beiden nichts zu tun.
Genau. So. Hat keine menschliche Wärme drin. Das ist einfach, merkst du, es sind hölzerne Charaktere. Ja. Und geht dir, aber das, ja.
Das sind halt ja diese Momente, die einen dann bei How I Met Your Mother zum Beispiel dann auch dranbleiben lassen, die dann auch zur nächsten Folge warten lassen, weil es eben diese emotionalen, menschlichen Entwicklungen sind.
Ja, weil sie auch wirklich schaffen, teilweise sehr gute Charaktere zu zeichnen. Weil, also... Bei How I Met Your Mother ist es ja so, die beiden Erfinder oder die beiden Schreiber der Serie sind ja auch quasi Ted und Marshall. Also so, die haben sich beide so sozusagen in diesen beiden Figuren so reingeschrieben.
Okay.
Und der macht natürlich auch Sinn, weil du willst ja auch so ein bisschen deine Umgebung und so deine Ideen und dich, wenn du dich noch ein bisschen als Schreiber identifizierst mit der Figur, dann ist viel mehr Wärme drin, als wenn du sagst, ich schreibe irgendwelche Charaktere.
Das war ja das auch ursprünglich bei Extras, glaube ich, ne, mit Ricky Gervais damals, wo er auch sich und sein Leben in dieser komischen Fabrik da.
Extras war, wo er immer Statist war.
Statist war. Und dann, was war die Serie, wo er sich da selber drin geschrieben hat?
Gute Frage. Fuck.
Dead End.
Ja.
Es gab auf jeden Fall die erste Serie, die er damals gemacht hat. Also es war halt anscheinend nicht Extras. Doch, es war Extras, wo er dann nachher Erfolg hatte.
Ja, aber
er hat sich hochgearbeitet. Er hat seine eigene Sendung bekommen.
Genau, er war Statist immer so bei irgendwelchen Filmen, wo auch mal Adam Sandler und so weiter mitgespielt hat.
Ja, genau.
Super Sell, muss
man sagen.
Und genau, war Extras.
War super. Nachher hat er aber seine eigene Sendung gehabt.
Ja, genau. Hat er so eine Comedy-Show, die aber auch
peinlich war, weil er irgendwelche Wischmops auf dem Kopf hatte.
Und immer diese Catchphrase hatte, wo immer alle darauf angesprochen haben.
Ja.
Und er war so selbst mit hier Chris Martin aus Coldplay.
Ja.
Er war so, du bist ja für eine Serie. So, Alter, nerv mich nicht an. Alter.
Und da hat er eben auch eigentlich ursprünglich aus seinem eigenen Leben geschöpft. Ja? Mhm. Da hat er aus seinen eigenen Erfahrungen in dieser Fabrik, wo er dieser Chef, der die ganze Zeit versucht, lustig zu sein, alle immer so, und das hat er aber im Endeffekt, um kommerziell erfolgreich zu sein, musste er das ja irgendwie akkreditieren, musste er das irgendwie runterbrechen, so, weißt du? Und das ist eben auch passiert. Und dabei, jetzt kommen wir wieder zu diesem New Girl oder diese andere Sendung, Two Broke Girls Formel, das ist dann eben irgendwann dann zu formelhaft. Wir brauchen jetzt eine Punchline, wir brauchen jetzt ein Catchphrase, das muss jetzt da drin sein, sonst funktioniert das nicht.
Ja, aber das ist genau finde ich so, was viele ja, Serien dann töten. Ja. Ich überlege, also ich habe letztens im Radio ein Interview gehört mit jemand, der auch in Deutschland Serienschreiber ist und hat dann nur erzählt, dass er mal auf so einem Seminar war, wo halt auch sehr viele Serienschreiber und generell Fernsehschreiber zusammenkamen.
Ja.
Und da gab es ein Seminar mit dem Thema Serienmördern. Serienmörder.
Aha.
Also es ging halt Serienmörder in Serien.
Ja,
bescheuert. Aber pass auf. Jedenfalls okay. Meinte er, dass die meisten Deutschen einfach so abgehauen sind. Meinen so, pass auf Leute, Serienmörder irgendwie da mal aus eine Show zu machen, eine richtige Sendung, also eine laufende Sendung, ist ja total Bullshit.
Also warte mal ganz kurz.
Und es war vor Dexter.
Ach so, ich dachte, die meinte jetzt die Typen, die die Serien ermorden. Also sozusagen das Format. Die Serienmörder, die Leute, die am Hebel sitzen und sagen, die Serie lebt oder die Serie stirbt.
Dieses Seminar ging darum, dass man auch Krimi- oder Serienmörder-Kram in halt eine Serie verpackt.
Ah, okay.
So, Und die deutschen Serienschreiber meinen so, das ist Bullshit. Wie kann man eine Serie machen, die um einen Killer oder einen Serienmörder sich dreht?
Ja.
Und denn danach kam irgendwann dann die Serie Dexter, das ist ja eine der größten, erfolgreichsten Serien, die wir so mit zur Zeit haben.
Mit dem Thema.
Mit dem Thema. Ja. Und es zeigt wieder so, dass halt sich Deutschland halt auch in der Sache nicht viel traut. Anstatt sich das anzuhören, zu hinterfragen und zu gucken, was da so möglich ist, reisen die auch vorher schon ab und sagen so, pass auf, das ist all Bullshit, das wird wieso noch nie funktionieren. Mhm. Und genau das zeigt sich ja auch in deutschen Serien. Mhm. Dass sie entweder dann nur Sachen kopieren, Erfolgsrezepte, wie The Office und Stromberg. Ja. Das wäre eine super deutsche Idee gewesen, weil wir sind ja Bürokraten. Wir sind totale verbohrte Arschlöcher in Sachen Formeln, Formulare und so weiter.
Deutschland, wir haken ab.
Genau. Ja. Sehr gut. Und aber musste erstmal einen Engländer machen. Und dann haben wir uns mal getraut, das auch irgendwie nachzumachen. Und dann kam Stromberg und Stromberg macht deswegen so viel Sinn, weil es wirklich eine deutsche, also
eine Lebensrealität dran ist, ja. Und weil wir eben auch Statements dazu haben, aber es muss erstmal etabliert sein. Es muss erstmal da sein. Ich weiß nicht, ob unsere Filmförderung da so schlecht funktioniert. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja. Ich glaube, da gibt es immer noch genug Leute, die zu Unrecht Geld kassieren, die schlechte Produkte abliefern.
Ich will jetzt keinen Namen nennen.
Ich will auch keinen Namen. Hast du einen Namen?
Nee.
Das wäre jetzt so eine Sache. Ja. Wir haben jetzt hier noch eine kleine Aufgabe, und zwar die Rule of Nine. Ja?
Okay.
Das heißt also, du schreibst dir neun Sachen auf zu einem Thema. Da muss immer, meistens ist da immer eine wirklich lustige Sache mit drin. Wir haben jetzt hier eine Aufgabe für uns beide wieder. Und zwar, was wäre ein lustiger Name für eine Sportsmannschaft, eine Fußballmannschaft, irgendwas. Ne? Ich habe jetzt bis jetzt, so fängt
mach
das dann an.
Rein.
Das ist ja ein Wortprozess. Ja? Ich habe jetzt mal,
mach.
Das ist ja zwei Jahre her oder so. Ja? Die Plattenbau-Ossis. Die Ostberliner Spatzen, die Mercedes-Benz, Lufthansa, Punikas, die noch nicht genug Geld haben, um in den Schiedsrichter zu bestechen, die lässigen Freizeitprofi-Millionäre, die hässliche Mutter der Verdammnis, die Mannschaft der anonymen Alkoholiker, die Kessen-Lausbuben, die Mannschaft der unterdrückten Randgruppe.
Ja.
Ja, dann los.
Das ist für aufschreiben, okay.
Alter. Ja. Willkommen zurück. Wir waren gerade beim Meeting gewesen.
Also quasi, wo wir aufschreiben wollten, war heute Nachmittag. Gehen wir jetzt schon nach
8 Uhr. Also fast schon Mitternacht, Freunde. Das heißt, wir sind jetzt hier wieder zurück. Wir hatten gerade Meeting mit Satellite.
Ja.
Was machen die eigentlich nochmal?
Die machen, sind ein Label, / auch Verlag.
Ja.
Im besten Falle.
Ja.
Und die wollen uns.
Die wollen uns.
Also denke mal, ich ist jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Fenster lehnt, aber denke mal schon, dass die,
wen haben die noch unter Vertrag?
Leute. Musik unter anderem.
Oh.
Also Musik von Leuten wie, also die haben auch den singenden Tresen haben sie. Ist ja so eine Lese-Musik-Gang aus Berlin.
Ja.
Dann haben sie mehrere, Summer Vario, wo auch der Chef von Satellite quasi drinsteckt in der Band.
Ja.
Und Berge sind da auch, Berge aus Berlin.
Ja. Oh. Ich habe hier ein paar, also ich habe, man soll eigentlich neun Sachen aufschreiben.
Mhm. Kommen wir jetzt echt darauf zurück, ja?
Warum will man neuen Sachen aufschreiben? Man möchte neuen Sachen aufschreiben, damit man sich sozusagen von seinem voreingenommenen Geist trennt.
Aha.
damit man sich selber vertraut, damit man alles raushaut, damit man vor allen Dingen von den schlechten Ideen, damit die eigentlich nicht mehr länger belasten, sondern dass man die los wird.
Aha.
Und damit man dann eben ganz schnell auch dazu kommt, dass man immer gute Ideen dabei hat.
Ja.
Mindestens eine. Deswegen auch Rule of Nine.
Mhm.
Was hast du?
Ich habe etwas, bin ich etwas leise auf der Spur? Nein, ich bin okay. Ach so, genau. Jetzt muss ich hier was vorlesen.
Ja.
Ich habe genau Folgendes aufgeschrieben. Free. F-R-I-E. So, das ist mein Beitrag zu diesem ganzen Thema.
Oh Mann.
Ich wusste nichts, was ich...
Es ist jetzt so ein wie nennt man das, so ein Coming-Out-Ding, so dass die Fußballer alle homoerotisch...
Nee, pass auf, pass auf. Ich habe noch auf der anderen Seite was geschrieben.
Ach so.
Turmspringerverein Fauler Adler habe ich aufgeschrieben. Der springende Punkt Flipperverein. Und die Kickerbrüder von der Kegelbahn. Das ist mein ganzer Input dazu.
Aber finde ich super. Du hast auf jeden Fall dieses Fußballer-Thema komplett verlassen.
Ja, ja.
Ich war jetzt hier wirklich bei die beim Schienbein-Blickkontakt schreiend auf den Boden fallen, in Klammern Italien. Da habe ich doch die deutsche Nationalmannschaft nochmal auch nochmal auf die Schippe. Die Nutellas.
Die Nutellas, sehr schön. Das finde ich, find ich gut. Das passt sehr gut. Finde ich sehr gut. Haben sie auch verdient.
Sonst bin ich auch raus, auf jeden Fall.
Zwei, drei Sachen sind drin, aber wir sind auch generell keine Sportmenschen, muss man dazu sagen.
Nee,
sind
das halt wirklich auch echt nichts. Diese Wand, die sich da aufbaut vor mir.
Genau. Wenn man so ein bisschen Know-how hätte vielleicht, man könnte auch bestimmt extrem, wie der Typ letztens, wo wir im Fargo waren, kannst du dich erinnern?
Nee.
Als Vor-Act von The Jack Affair. Jack Affair,
wir die waren Band. Ein paar Fargo von Jack Affair?
Ja, von Lenny's Band.
Ich kann mir den Namen mal nicht merken.
Ja, war eine Lenny's Band hieß The Jack Affair.
Die haben echt super viel auch bedient einfach. Ich dachte
Rock'n'Roll, so wirklich. Extrem. Also sehr schön, geile sehr gute Show. Band. Und wir durften halt als Vor-Act agieren für 15 Minuten. War auch sehr schön. Und da gab es einen Typen, der in einem Publikum saß und der hatte ein T-Shirt an, wo drauf stand No Gomez Area. Was er selbst erfunden hat, was er auch sehr stolz präsentieren musste. Und er meinte, das ist meine Erfindung und weil er, also das war so, ich weiß nicht, das sind so Momente, wo ich denke so...
auf dem T-Shirt auf dem Rücken drauf zu stehen, ist meine Erfindung oder...
Nee, musste einfach sagen, er hat das T-Shirt gelüftet quasi, also so die Jacke aufgemacht und sein T-Shirt gezeigt. Und
dann wartet er kurz ab, macht den Blick in die
genau,
Runde.
Ja, genau, so, wer lacht jetzt hier und, und ich stand nur da immer so, oh, okay, alles klar, tschüss, ich muss jetzt hier weiter, ich hab gar keine Zeit dafür. Das sind halt so Momente, dann kannst du machen, wenn du so Fußball-Fan bist.
Ich hab's gerade jetzt verstanden, No-Go-Area, ne?
Nur genau, genau.
Macht man nicht sonst immer mit dem gleichen Länge?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich im Nachhinein auch, vielleicht stimmt es auch gar nicht, was ich erzähle. Aber ich habe, in meiner Erinnerung ist das so.
Aber vorhin war es doch noch viel interessanter, als diese, wie hieß das, diese Überbleibsel da, den Fußball noch, wie hast du das genannt vorhin? Das fand ich besonders bezaubernd.
Was denn?
Diese Überbleibsel von der WM-Fraktion.
Die ach so, noch. Ja. Ah, das war einfach so, da war Bundesliga lief dann und war halt so eine kleine traurige Ecke an Überbleibseln von der EM, die dann sich so in irgendwelchen Bars noch als einen Tisch einnisten, so eine Interessengemeinschaft machen, sich dann so treffen und wegen so ein bisschen weiter Fußball gucken in Bars und dann alleine in der Ecke sitzen, während die ganze Bar eigentlich fast leer ist und dann da ihren Fußball abfeiern und die Leinwand anschreien, was wirklich im kleinen Kreis ein bisschen traurig aussieht. Also in einer großen, riesengroßen, vollen Bar sieht dort immer extrem nach Stolz aus und nach Fußballbegeisterung. Aber so ein Tisch, das sieht schon ein bisschen aus wie so ein bisschen...
Aber sie haben es aus ihrem Wohnzimmer rausgeschafft.
Was schon mal eine große Sache ist.
Wie ich super finde.
Ja, und das ist ja schon wieder ein bisschen so quasi Rebellion im deutschen State of Mind quasi. Immer raus aus dem Wohnzimmer ist schon für Deutsche, glaube ich, nicht so eine einfache Sache. Gerade wenn es Herbst wird. Gerade dann ist immer so, ey, lass mal zu Hause bleiben und hier chillen.
Wir haben uns gerade, wo wir hergekommen sind, über eine ganz interessante Sache in meinen Augen. Hat wirklich nichts mit Comedy zu tun, nicht mit irgendwas. Das ist eher eine Sache, wie kommt man durchs Leben in meinen Augen. Ja? Ich habe festgestellt, dass ich eigentlich manchmal sehr frustriert davon bin, wenn sich Themen wiederholen, wenn man je älter man wird, desto uneindrucksvoller sind ja auch oftmals Sachen. Deswegen kann man sich dann auch schon manche Sachen denken, wie sie ablaufen. Man kennt die ganzen Einflüsse auch schon, die Sachen auf einen haben. Und irgendwann denkt man sich nur noch in Kreisen zu bewegen und nichts mehr zu spüren. Ja? Das ist dann natürlich auch so ein Zustand, wo man sich dann ganz schnell mal drin verlieren kann, wo man auch sehr, sehr unglücklich werden kann.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und aber wie hat es halt, ja.
Nee, du meinst ja dann auch, dass es halt so ein Ding gibt, wo man also sozusagen das durchaus antizipieren kann, das begrüßen kann, weil man ja auch weiß, dass danach was anderes kommt.
Genau. Also früher war es ja immer so, dass man so Momente als neu aufgefasst hat, die dann so neue Eindrücke waren und irgendwie der Moment an sich war neu und total extrem euphorisch und wow, das habe ich noch nie gesehen. Heutzutage, Alter, in unserem Alter ebbt das natürlich immer mehr ab. Und man muss halt in die Momente reingehen und daraus kann sich dann so ein Kern wieder sprießen, der was Neues bringt. Also du musst halt mit vertrauten Momenten, aus vertrauten Momenten, was Neues wieder rausnehmen. Und es passiert eigentlich relativ oft und sind halt immer die kleinen Sachen, auf die man dann achten muss. Früher waren es wirklich die großen Sachen. Der Moment geschlossen war schon großartig neu, überraschend. Ja. Ich sage, es ist wirklich so kleinere Sachen. So kleine Momente, neue Personen, irgendwelche Sachen, die dich irgendwie auf neue Ideen bringen oder keine Ahnung.
Manchmal einfach schwarze Flecken auf dem Auge.
Genau. Ja, das passiert, aber...
Wie bei meiner Kollegin, wir waren letztens bei so einer Dienstberatung gewesen und da ging es halt wirklich darum, dass die Frau angefangen hat mit diesem Vortrag von irgendwelchen Schweden oder sowas. Die waren halt Pädagogen und die meinte halt, die hat halt Fotos gezeigt von sich auf einem Fahrrad und es war halt so, dass sie halt wirklich gesagt hat, es ist meine Leidenschaft gewesen. Damals meine Eltern haben es nicht gesehen. Es waren halt unentdeckte Schätze. Und diese Schätze zu bergen manchmal ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil man sie halt nicht sieht. Und dann habe ich halt diese Frage ins Team auch rübergereicht und habe gesagt, was sind denn eure unentdeckten Schätze? Und dann war halt auch eine Kollegin von mir, die halt Ballerina werden wollte und die halt, weil es damals im Osten anscheinend so war, weil die in die Zukunft schauen konnten, aufgrund der Schädelabmessung, konnten die halt sehen, dass sie halt in 8 Jahren extrem fett wird. Das haben sie auch direkt so gesagt, deswegen konnte sie keine Ballerina werden. Also immer wenn sie dann auch im Fußball, im Fernsehen geschaut hat, musste sie an Ballerinas denken. Ja. Wenn sie Ballett im Fernsehen geschaut hat, musste sie sofort wegschalten, weil sonst die Pippi in den Augen gestoßen war. Und die andere hat erzählt, dass sie halt eigentlich Geografie, Grundschule und Sportlehrerin werden wollte. Also Grundschule kann man nicht unterrichten, das muss man dazu sagen. Ja. Und sie ist dann auch daran gescheitert. Also diese Gescheiterte, dieses Zerschellte, dieses Gescheiterte. Ja. Und das waren halt so Momente, die sie halt preisgegeben haben, die für mich extrem wertvoll waren, die mich also mit ihnen menschlich verbundener gefühlt haben lassen. Und diese Kollegin, die fragt mich am nächsten Tag, was hat mir diese Fortbildung eigentlich gebracht? Das war inhaltlicher total. Und dann habe ich gesagt, dieser Moment, das war halt das Wichtige dann daran. Es ging nicht darum, worum es eigentlich ging. Ja? Es ging nicht um eine Lehrveranstaltung. Es ging hier darum, dass die Leute geöffnet haben. Und dass dieser Kontext sonst niemals da gewesen wäre. Aber wenn man da genau hinsieht, so, dann kann man das sehr, sehr schön wertschätzen. Und genauso denke ich, dass es mir auch Momente verloren gehen.
Ja, genau. Weil du manchmal auch den schwarzen Fleck auf den Auge hast, wo du denkst, so, es müsste krasser Moment an sich sein oder irgendwie total jetzt groundbreaking sein, so, aber eigentlich ist im Moment relativ normal und Standard, aber du verlierst vielleicht den Blick denn auf den Kern der Sache, der vielleicht Neues sprießen könnte oder irgendwas Neues dir bringen könnte.
Ja, weil aber ich halt auch nach diesem Kommunikationsmodus handle, dass das Kommunikation immer etwas verändern muss.
Genau, ja, aber ja, also das ist nicht meine Auffassung vom Leben, dass immer Kommunikation was verändern muss, muss irgendwie schon irgendwie was bewirken, aber verändern muss es nicht. Also es kann zusammenfügen, es kann auseinanderbringen, es kann was verändern, es kann sehr viele machen, viele Sachen machen, finde ich. Also Kommunikation hat nicht nur einen Weg und nicht nur eine Aufgabe, wie was zu verändern.
Aber gerade Comedy zum Beispiel zählt ja auch darauf ab.
Ja.
Durch diese Ehrlichkeit, durch diese Verpackung, die natürlich unüblich ist und die natürlich dein Gehirn dann erstmal anfeuert, ja. Das heißt also, wenn du sozusagen diesen Gag verstehst, ja, und diese Hand hier siehst, die dann schnippst und die andere Hand, die dann von hinten kommt, die dir gegen den Hinterkopf schlägt, so. Wenn du das verarbeitet hast, dann hast du trotzdem einen Lernprozess. Es gibt ja eben die Daily Show in den USA, wo nachgewiesen wurde, dass halt 80% der Leute die Nachrichten da viel besser verstehen und viel besser verarbeiten können, weil sie eben humoristisch verpackt ist.
Ja, weil die Sprache, glaube ich, dann direkter ist und einfach klarer ist. Ich glaube, in der Politik ist das Problem, dass man immer so extrem verschachtelte Sätze oder Momente hat, die man einfach nicht versteht, wo einfach auch nicht darüber nachgedacht wird, dass der Bürger es ja auch verstehen soll eigentlich. Sonst wird einfach so, ach, wir reden so wie so unser Fachdeutsch quasi. Und ob man das versteht, ist mir uns eigentlich scheißegal. So. Also siehst du auch bei diesen ganzen, bei N24 oder so, die ganzen Reden, die da ständig geschwungen wurden. Da siehst du immer dieses Podium im Bundestag und irgendwelche Leute reden da und bla bla. Und das ist ja immer geil, wenn Leute dann auch so aus den anderen Rängen immer dann so, ah, ihr Scheiße. Und dann wirklich wie damals in der Schule irgendwelche anderen Parteien dazwischen rufen und grölen und da irgendwie reinkommentieren und denke so, ihr seid erwachsene, seriöse Leute und wie Kleinkinder, warte nur auf diesen Papierflieger, der dann irgendwie im Haar von Ströbele oder so landet irgendwie so oder in seinen Augenbrauen beziehungsweise.
Schwuchtel! Ja, der hat auch von Wobi gemeint.
Sorry. Das sind echt so Momente, wo ich denke so, aber das sind auch Menschen, die jetzt halt immer nur irgendwelche extrem, also ihre Reden, die auch geschrieben werden natürlich, sind immer so extrem so hochgespitzt, dass jemand, der irgendwie jetzt nicht so gebildet ist, das auch natürlich nicht versteht und denkt so, ist mir scheißegal, und will gar nicht weiter jetzt zuhören. So.
Und alles, was so volksnah ist, wird dann direkt als proletarisch
genau,
von der Sprache so als, her so abgetan, dass genau. Das hat eigentlich nicht stattgefunden, es wurde nicht gesagt.
Deswegen wird Rap auch so gehasst für viele Leute in diesen gehobenen Klassen, weil es die Sprache der Straße ist oder die Sprache des normalen Bürgers so und wird einfach so als, ja, ist proletarisch, ist minder bemittelt und...
Obwohl es ja eigentlich, wenn man das jetzt mal Verschwörungstheorie angeht, müsste das ja eigentlich eher zelebriert werden oder wird die Aufmerksamkeit eher darauf gelenkt, auch wenn negativ, damit sich mehr Leute das anhören, damit weniger Leute diese hochgehobene Sprache verstehen.
Okay, das ist eine gute Frage. Also, ich würde sagen, Rap war früher schon so ein Sprachrohr von Menschen, die von der Straße kamen und die halt wirklich so gebrochen waren quasi. Und wenn du probierst heute mit Rap, also gibt's ja auch mal diese Blumentopf-Sachen, die dann probieren, irgendwelche tagesaktuellen Sachen dann irgendwie in Rap zu verpacken, dann willst du eigentlich auch nicht hinhören, weil du denkst so, was ist denn für eine blöde Kacke? So, also es ist schon...
Benzinpreise!
Das ist halt so ein bisschen so eine Sache, das ist schwer, da so die Linie zu finden, durchaus, aber ich denke sicherlich, sowas geht irgendwie. Ich denke, sowas geht. Man kann definitiv auch Sachen in normaler Sprache verpacken, die jeder versteht und jeder auch aufnehmen kann.
Deswegen ist Comedy auch sehr, sehr einfach gehalten von der Sprache, ja.
Genau. Sollte es auf jeden Fall.
Also es ist vor allen Dingen deswegen auch einfach gehalten, weil es sehr, sehr schnell präsentiert wird und weil es halt echt schnell von A nach B springt. Und
aber es reißt ja immer mehr Sachen an, als es wirklich ausführt. Das ist in Comedy manchmal das Problem, glaube ich. Es gibt immer so gewisse Blitze in irgendwelche Richtungen, aber es wird nie... Es geht nicht weiter darauf ein. Ja. Also mir bei mal wieder auf Krümmer zurückzukommen, auch wenn er immer irgendwelche politischen Witze macht, dann ist es halt immer so, er sagt irgendwas so und denkst so, ah, ist ja klar, weil die Politik von dem und dem halt scheiße ist oder die Person scheiße ist oder seine Gesinnung scheiße ist. Also es wird nie weiter ausformuliert, warum es so ist. Und jemand, der jetzt die Person nicht kennt oder sich mit der nicht befasst hat, fragt sich ja, was überhaupt, was ist denn da? So,
weißt die Zeit nimmt er sich nicht, weil er davon ausgeht.
Aber dafür ist wieder dieses komische Kabarett und so weiter, was wir ja auch noch haben in Deutschland. Da, was aber auch so wirklich so eine Art schon Nische ist, weil es immer auf irgendwelchen WDR-Kanälen und so, wo auch kein Mensch sonst drauf geht, irgendwie läuft, so mitten in der Nacht um eins. Und es ist immer so auch ein Problem, muss ich sagen, dass das nicht so ins normale Programm aufgenommen wird. Das ist halt wirklich dann so nachts um eins läuft das irgendwo.
Aber die Kabarett auch ein bisschen zu frontal, finde ich. Ich glaube, an so eine Kabarett-Sache, wenn ich jetzt wirklich sage, merke ich schon, dass ich Blödsinn erzähle. Aber daran müsste eigentlich so ein Gesprächspodium am Ende nochmal kommen. Also eigentlich müsste das direkt danach nochmal so ein Ding geben, wo er halt genau weißt, okay, jetzt ist hier nochmal Zeit, um zu diskutieren, Zeit, um nochmal wirklich Fakten zu checken, weil war gerade sehr, sehr viel und jetzt reden wir nochmal darüber. Aber andererseits ist man auch so benommen, glaube ich, davon.
Es ist halt auch manchmal einfach zu viel. Ja, du weißt, du kommst, viel. Aber das Leben ist halt so. Das Leben ist einfach zu viel. Du hast so viele Einflüsse, so viel Informationen, du kommst teilweise auch einfach nicht klar. Egal, worum was es geht. Egal, ob es jetzt um den Alltag, die Gesellschaft oder irgendwie Politik geht, es ist einfach manchmal so eine Masse an Informationen, an Sachen, die du verarbeiten musst, das ist halt wirklich schwer, dahinter zu steigen. Und meistens spezialisiert man sich dann halt auf irgendwelche Sachen. Viele Leute können sehr viel über Politik reden und kennen sich da komplett gut aus, aber haben halt mit der Kultur oder irgendwelchen anderen Sachen denn halt nichts wirklich am Hut. So, die haben dann irgendwie ihre kleinen Nischen so, die sie kennen, aber halt dann auch nicht mehr. Die meisten Menschen sind wirklich Fachidioten. Die haben so eine Nische, eine Ecke, die sie bedienen, Politik, Gesellschaft, Kultur oder irgendwie Alltag, und der Rest ist halt wie so ein bisschen fremd. Ist mir oft aufgefallen, auf jeden Fall.
Das ist wie unser Podcast hier.
Ja.
Das ist ja weit gefächert. Wir sind weder vom Fach. Vielleicht sind wir Idioten für manche. Vielleicht sind wir auch keine Idioten, wer weiß ja schon. Aber man weiß auf jeden Fall nie, was hier passieren wird. Und es ist garantiert immer zu viel.
Wir sind halt das Berlin Tag und Nacht für Intellektuelle auf jeden Fall.
Damit entlassen wir euch in die Freitagnacht. Oh, mittlerweile schon, wenn das hier gesendet wird, Sonntagnacht.
Sonntagnacht.
Da geht gerade gar nichts mehr, Leute. Also,
nee.
Gibt es da irgendwie Berlin Tag und Nacht Zusammenfassung wie bei GZSZ mal alle folgende Woche in einer
Samstag, Sendung? Samstag, Sonntag läuft es, glaube ich, auch.
Wirklich?
Und ja, so Mittagszeit kannst du alle ganze Woche nochmal einen Rückblick ziehen. Die ganzen Folgen auf einmal. Wenn ihr wissen wollt, worüber wir reden und was wir für die intellektuelle Szene sind, dann guckt euch Berlin Tag und Nacht an und vergleicht es einfach mit dem Podcast. Am besten gleichzeitig. Das eine schraubt ihr immer runter, das andere wieder hoch und einfach synchron laufen lassen.
Guck, ob er einen Unterschied merkt.
Ja. Das macht dann schon Sinn irgendwann.
Also.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Genau.
Bye. Jetzt mal unter Tag und Nacht.